911, what is the address to your emergency?
By the flood street laundry net.
What is it?
Herzlich willkommen zurück beim Musiktexte-Podcast. Mein Name ist Hannah Fink. Ich bin Musiktheoretikerin, Musikwissenschaftlerin und Kulturmanagerin. Ich arbeite in Köln und im Ruhrgebiet und mit mir sitzen wieder hier
Hannah Otto, ich bin Sopranistin und Musikwissenschaftlerin ebenfalls aus Köln.
Und ich bin Karl Ludwig, ich bin Musikwissenschaftler und Radioautor auch in Köln.
Wir sitzen heute ausnahmsweise einmal nicht zusammen am Giselas Küchentisch, sondern wir sitzen getrennt, wie man es vielleicht auch hört. Das ist aber nur eine Ausnahme. Aber der Sommer ist so voller Kurse und Workshops und Meistersachen, dass wir heute nur digital zusammenkommen. Bevor wir richtig loslegen mit der Folge, wollten wir noch einmal darauf hinweisen, dass man monatlich ein Newsletter von Musiktexte online bekommen kann, wo wir auf neueste Texte, Beiträge, Essays, Berichte, Kommentare hinweisen. Die ganzen Texte sind dann auch natürlich auf unserer Webseite www.musiktexte.online verfügbar. Und wir wollen einmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, nachdem wir jetzt schon in der 8. Podcast-Folge sind, den Fokus unseres Podcasts nochmal zu beschreiben, damit wir euch alle direkt abholen können.
Wir treffen uns immer zu dritt in dieser Konstellation und sprechen wahlweise über ein Werk, ein Thema, ein Phänomen oder über eine Technik.
Und wir sind zwar auch teilweise Radioautoren und arbeiten fürs Radio, aber hier in diesem Podcast haben wir uns entschieden, dass nicht alles auf die Minute getaktet und durchkomponiert sein soll und nicht in kurzer Zeit eine große Dichte an Informationen vermittelt werden soll.
Weil wir sind in einigen, aber definitiv auch nicht in allen Bereichen ExpertInnen. Und das ist aber auch nicht unser Anspruch, sondern wir nehmen Sie und wir nehmen euch mit bei unserer Auseinandersetzung mit neuer Musik und hoffen, dass ihr und sie am Ende einfach genauso viel dabei mitnehmt und rauszieht wie wir.
Genau, und unsere Folgen sind dabei auch immer ähnlich aufgebaut. Also wir beginnen mit einem Jingle einer Künstlerin, die wir eingeladen haben. Dann kommt unser Thema der Folge, was wir diskutieren, und wir enden dann immer mit einer Abschlussrunde. Dann kommt unser Hörtipp des Monats, und zwar von der oder dem Jingle-Gebenden. Wir haben außerdem noch den Türöffner des Monats. Das ist meine persönliche Lieblingskategorie, vor allem für unseren Nachwuchs. Das sind dann immer Ausschreibungen, Calls, Kurse und alles Mögliche. Und am Ende gibt es dann immer noch unsere Hausmitteilung.
Ja, und ich würde sagen, wir legen los. Den Jingle, den wir am Anfang gehört haben, der stammt von Duoni Liu. Wir freuen uns sehr, dass sie dabei ist.
In der letzten Folge haben wir ein paar Eindrücke von den Darmstädter Ferienkursen für neue Musik bekommen und auch ein paar Snippets von Musik, die dort gespielt wurde.
Heute soll es um zeitgenössisches Musiktheater gehen. Genauer gesagt um die Frage, wer performt hier eigentlich was und für wen. Das ist ein sehr großes Thema und ich will direkt jetzt schon sagen, dass wir wirklich nur einen kleinen Ausschnitt schaffen. Aber ich hoffe, wir nehmen damit den Einstieg für noch ganz viele weitere Folgen von über Musiktheater und Performance. Wir beginnen mit einem Video, nämlich dem Video von Es geht voran von den Wittener Tagen für neue Kammermusik von 2019, eine Arbeit von Manos Tsangaris. Die Links sind wie immer unten in den Shownotes zu finden und ich würde sagen, wir hören oder gucken vor allem einfach mal so 4 Minütchen rein.
Ist das nicht eine Form des Fallens? Wir lassen uns fallen und fangen uns auf und fallen weiter. Nico, hörst du mich?
Ja, Nicola.
Paul?
Ich bewege mich gerade die Hauptstraße hinunter auf der Suche nach ein paar gesprächsbereiten Bürgern. Hallo, guten Tag. Dürfte ich euch eine Frage stellen? Ich bin vom WDR. Ja, Musik kann ruhig anbleiben.
Das jetzt für unsere Hörer und Hörerinnen am Kopfhörer zu beschreiben, wird fast schwierig, aber ich frage mal direkt, wer performt denn hier eurer Meinung nach?
Ich fand es total spannend, weil ich das Gefühl hatte, die schauspielende Person, die zu Beginn aufgetreten hat, hat für mich fast so gesprochen wie aus einer anderen Ära des Schauspiels. Also es hatte sowas sehr Theatrales, als würde sie wirklich auf einer Bühne sprechen und vielleicht auch eher so ein älterer Schauspielstil. Und ich habe aber das Gefühl, im Laufe dieser Minuten hat man das schon fast wieder vergessen, weil dann natürlich dieses Straßeninterview folgte. Und da habe ich so gemischte Gefühle, weil ich mich gerade einfach frage, inwiefern das auch so eine gewisse Belustigung dann irgendwie an den Antworten der befragten Person ist. Und ich finde das spannend, weil dieses Projekt ja offensichtlich irgendwie partizipativ sein möchte. Aber vielleicht sogar damit, also die interviewende Person hat ja gesagt, ich möchte jetzt gesprächige BürgerInnen finden. Und dann finde ich es eigentlich umso schwieriger, dass es dann irgendwie so ein bisschen auch ins Lächerliche gezogen wird mit den Nachfragen. Also ich habe gerade wirklich sehr gemischte Gefühle.
Unabhängig von diesem Interview fand ich es natürlich bemerkenswert, dass vom Setup dieser ganzen Aktion die Verhältnisse natürlich komplett umgedreht sind. Denn das Publikum sitzt quasi in der Bühne und die Straße wird zur Bühne. Und durch dieses Schaufenster, dieses schöne Rondell, wird das ja total sinnfällig, dass man sozusagen rausguckt und nicht reinguckt, wie in der Bühne. Und da ist schon die Verdrehung irgendwie deutlich, dass hier ganz verschiedene Menschen eigentlich performen oder eben auch Menschen performen, die es nicht wissen. Das ist vielleicht so ein bisschen das Übergriffige an der Situation. Aber natürlich dann irgendwie auch die Besucher selber zu Performenden werden, weil sie plötzlich sich selber als auf einer Bühne empfinden oder so. Also es ist ganz, es gibt ganz verschiedene Ebenen von Performance, würde ich sagen.
Und es gibt auch noch eine weitere Ebene, nämlich die Performance nicht nur von der Darstellerin, wie die du am Anfang genannt hattest, Hanna, sondern es gibt ja auch noch die Musiker und Musikerinnen, die im, ja, was sagt man jetzt, im Zuschauerraum sind, also in diesem Aquarium, in dem die ZuschauerInnen sitzen und die da auch noch Musik machen. Und dann sieht man auch noch einen Instrumentalisten oder also einen Performer, der vor diesem Glaskasten sozusagen auch noch in ein Gerät atmen. Würdet ihr sagen, dass die Zuschauenden selbst tatsächlich auch performen?
Ja.
Also ich glaube, ich habe das aus beiden Perspektiven schon erlebt, sowohl, dass ich selber intendiert eine Performende oder eine Performerin war und Leute durften aber auch in den Bühnenbereich, aber auch andersrum, dass ich als Zuschauerin quasi auf die Bühne mit durfte. Und ich weiß nicht, ob das nur an meinem Beruf auch liegt, aber ich habe schon auch immer das Gefühl, sobald ich dann irgendwie mit in so einem Bereich bin, achte ich mehr darauf, wie ich mich zum Beispiel halte oder wie ich mich bewege, weil man irgendwie mehr das Gefühl hat, ein aktiver Teil dieser Performance zu sein.
Ja, genau. Also das Publikum wird hier also als Akteur oder Akteurin mitgedacht. Und es ist so ein durchkomponiertes Spiel im Grunde von innen und außen, würde ich sagen, wo diese Rollen eben nicht mehr so ganz klar sind. Und ich habe dazu ein Zitat mitgebracht, was ich euch mal eben vorlese, von Manos Tsangaris. Der hat 2007 gesagt, das Ereignis sollte musikalisch sein, um Himmels Willen, was immer das heißt. Aber ob man das dann Musik nennt oder Theater oder Musiktheater oder komponiertes Ereignis oder Raumkomposition, keines davon trifft es hinterher wirklich. Was würdet ihr dann sagen, was ist das Material von dem, was wir gesehen haben? Also begreifen wir das, was wir gesehen haben, einmal als ein Musiktheater? Was ist das Material?
Na, die Welt.
Ich habe die Materialfrage aus dem Grund gestellt, dass ich mich frage, was macht das mit so einem Werkcharakter, wenn Welt das Material auch ist.
Darf ich denn noch mal kurz fragen, was meinst du denn mit Material? Also Material hat ja zum Beispiel auch eine kompositionstechnische Komponente, also benutzt er Tonhöhen oder benutzt er irgendwie Systeme zum Komponieren? In welcher Richtung meinst du das?
Ich meine das im Sinne von, jemand schreibt ein Musiktheater wie dieses, es geht voran. Und mit welchem Material wird umgegangen, um am Ende dieses Ergebnis zu bekommen? Und damit meine ich tatsächlich kompositorisches Material. Nur, wie soll man Alltag jetzt komponieren? Da kommt dann ja immer die Frage nach dem Zufall oder vielleicht wurde dieses Interview auch vorbereitet, vielleicht auch nicht. Was wäre passiert, wenn man niemanden gefunden hätte? Aber es ist im Grunde auch immer so eine Frage von Durchmischung von verschiedenen Darstellungsweisen, würde ich sagen. Also so eine, indem man seine Arbeit sehr in so einen Alltag reinpackt oder in eine Stadt, in eine Situation, kann man die Kontrolle nicht mehr behalten.
Ja.
Und das geht dann so oder so aus, wie wir an dem Interview gesehen haben. Und dieser Weltbezug, finde ich, ist ein ganz spannendes Element in Tsangaris Arbeit. Und ich finde auch die Begründung von ihm, wie er mit seinem Material umgeht oder welchen Materialbegriff er hat, finde ich auch ganz spannend. Vielleicht, Hanna, kannst du das vorlesen?
Ich habe Schwierigkeiten mit dem herkömmlichen Materialbegriff. Denn was ist das wirklich, das Material des Stücks? Die Kaffeekanne, die da vielleicht auf dem Tisch steht, ist ja nicht das Material des Stücks, sondern die Verknüpfungsform wird zum eigentlichen Material. Irgendwann.
Er macht sich's ja nicht einfach, wenn er das sagt. Also er sagt jetzt nicht, okay, ich nehme die Kaffeekanne und dann verkomponiere ich die und dann habe ich ein Stück über eine Kaffeekanne und dann stelle ich die vielleicht auch noch irgendwo, weiß ich nicht, im Kiosk auf den Tisch und dann ist das situativ und dann war es das, sondern er sagt, die Verknüpfungsform wird eigentlich überhaupt erst zum Material, mit dem er dann weiter umgeht. Und was heißt Verknüpfung? Verknüpfung sind für mich diese Verbindungen der einzelnen Elemente, wie setze ich die in Bezug?
Ja, aber ich finde, so ein bisschen löst sich tatsächlich dann dieses Material auf. Also, wie er das ja auch ein bisschen andeutet, aber also natürlich gibt es immer die Ebene, wo Instrumente im Spiel sind und wo auch eine Partitur dort ist und wo er etwas schafft und dazu braucht er einen Stift oder so. Aber es gibt dann, ich finde, gerade wenn man eben so mit Alltag und mit Situationen arbeitet, dann ist halt alles Material und damit ist dieser Begriff bedeutungslos geworden. Oder es gibt so eine Postkarte oder irgendwie ein Tütchen, wo mit einem Zitat von Manos Tsangaris auch, das sehe ich hier manchmal in meinem Büro hängen, und da steht drauf, was man sieht, Fragezeichen, alles. Und ich finde, das ist das auch ein bisschen, also natürlich siehst du alles, aber die Frage ist irgendwie, wann siehst du es oder wie siehst du es oder siehst du es wirklich sozusagen? Und dann fängt er von dort an, etwas zu bauen, wo du plötzlich denkst, ach ja, klar, das ist auch da so. Oder also irgendwie, wie du sagst, die Kontrolle wird abgegeben, aber gerade dadurch kommen so Dinge in den Blick.
Ich würde das aufgreifen und tatsächlich nochmal weitergehen, weil ihr wart doch bestimmt auch beide schon mal in einem Wandelkonzert.
Ja.
Ja, ich habe auch schon Wandelkonzerte gemacht. Also ich kann die Erfahrung sehr gut nachvollziehen.
Hast du das Gefühl, dass diese einzelnen Stationen miteinander verknüpft hätten werden sollen? Hätte das der Erfahrung einen Gewinn gebracht?
Ja, ich habe mich tatsächlich bei der Konzeption dieses Konzert, an das ich jetzt denke, damals auch mit einer Regisseurin unterhalten und sie hat mir gesagt, das Wichtigste ist, dass alle Personen im Publikum die Möglichkeit haben, auch alles mitzubekommen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man teilt ein Publikum in drei Gruppen ein und die gehen in unterschiedlicher Geschwindigkeit an bestimmte Orte, dann muss das dann nochmal wiederholt werden. Und das fand ich eigentlich ganz spannend.
Ich stimme dir zu und was ja auffällt, wenn du das so beschreibst, ist, dass das Publikum eine oder das Individuum im Publikum eigentlich immer wichtiger ist in sowas. Also sonst, wenn wir uns alle gemeinsam mit 2000 Leuten in ein Haus setzen und Musik hören, dann setzen wir uns dahin und dann geben wir sozusagen unser Ich an der Garderobe ab und hören dann den Leuten zu, die da vorne für uns was tun. Und in dem Moment, wo wir schon im Wandelkonzert sind, hat sich das meiner Meinung nach ja schon geändert, weil wir ja jetzt selber aktiv werden können, dürfen und sollen. Und wir uns selber überlegen müssen, welchen Zusammenhang suchen wir uns, wenn wir uns das sogar noch frei aussuchen dürfen. Also diese einheitliche Handlung von das Stück fängt an und hört auf und wir klatschen, wird sozusagen ausgetauscht durch wir sind die Einheit und wir wandern durch den Raum.
Total, mich erinnert das an das Performance-Duo Signa. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist ein dänisches Paar und die machen so immersive Performances und die achten zum Beispiel auch in einigen ihrer Performances darauf, dass die Zuschauenden ähnliche Outfits tragen wie die Performenden. Das ist natürlich jetzt nochmal eine extremere Form von dem, worüber wir jetzt sprechen, aber damit es quasi gar keine Differenzierung mehr gibt zwischen den beiden Gruppen. Und ich glaube aber auch, dass das neue Musikpublikum da auf jeden Fall schon offener ist als jetzt das normale Konzertpublikum. Also jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, was man zutrauen darf an Eigeninitiative, an bestimmten Gegenständen, die man ins Publikum gibt, an Rumgehen. Das ist schon eine andere Herangehensweise. So.
Es ist auch eine andere Herangehensweise überhaupt an, was man von der Musik will, oder? Ich wundere mich so ein bisschen, dass du sagst, ihr wolltet darauf achten, dass nichts verpasst wird, weil für mich ist ein Wandelkonzert eigentlich immer verbunden mit Musik, bei der man eigentlich überhaupt nichts verpassen kann. Also, um es jetzt ein bisschen böse zu sagen, aber also es ist einfach eine Musik, die sich eben auch in den Raum ausbreitet und sich ein bisschen löst von zielstrebigen Formen oder Abläufen, sodass man die erkunden kann. Also ich finde, das ganze Konstrukt von einem Stück zerfällt schon dabei, sodass ich sozusagen viel mehr in die Tiefe gehen möchte. So, ach, ich kann jetzt hier an das Instrument rangehen oder ich gehe mal in die Ecke und hier ist irgendwie das Phänomen. Also der Raum spielt total, oder der Raum spielt eine viel entscheidendere Rolle als die Zeit. Und ja.
Genau, ich glaube, du hast schon das Stichwort Raum genannt. Ich glaube, der Raum ist extrem wichtig und man muss sich eben an den Raum anpassen. Und es gibt ja leider auch bestimmte Regeln, an die man sich halten muss, ob man draußen jetzt spielen darf in einer bestimmten Umgebung oder nicht. Und ich glaube, da kommt es bei Wandelkonzerten total drauf an oder generell bei partizipativen Konzerten oder Konzepten, eben wie man den Raum nutzen darf. Und ich glaube, darauf basiert dann auch wiederum das Konzept.
Ja, und Tsangaris geht mit in seiner Arbeit immer noch einen Schritt weiter. Das heißt, er überlässt dieses Wandeln ja nur noch vermeintlich dem Publikum. Aber irgendwann wird der Moment kommen, wo ihr selber reflektiert, was passiert eigentlich gerade. Wir bewegen uns in der Folge natürlich auch ein bisschen am Theater entlang oder an der Theaterwissenschaft. Also es gab nämlich schon früher sowas, was man Stationendrama nannte, wo eben schon gesagt diese so szenische Tableaus aneinandergereiht werden und die sind lose und additiv und wo Figuren in diesem Theater, in diesem Stationendrama im Grunde eine Projektionsfläche für die Zuschauenden sind. Und Manos Tsangaris hat das gemacht, was dann allgemein als Stationentheater benannt ist oder was er auch so benannt hat. Dieses Stationentheater umfasst verschiedene Medien. Es ist musiktheatral. Das, was wir jetzt hier gesehen haben, das ist gar nicht mal so das Typische, sondern es ist tatsächlich in seinen Arbeiten, vielleicht kennt ihr das ja auch typisch, dass man tatsächlich in kleineren Grüppchen hier und da und hingeht und dann aber auch immer wieder auf sich zurückgeworfen wird.
Ich frag mich schon, seitdem du dieses Zitat vorgelesen hast, was ist denn dann das Musikalische am Ereignis? Was auch immer das ist. Also ich weiß, diese Frage ist wahrscheinlich groß, aber trotzdem scheint er den Anspruch zu haben, dass dieses Stationentheater oder die Stationen dieses Theaters eigentlich im Grunde Musik sind. Mhm. Und das finde ich irgendwie interessant. Also ob das auch, ob er damit eigentlich nur den Klang meint oder ob er damit auch sowas meint, dass also dass es in einem größeren Sinne eine musikalische Wahrnehmung ist sozusagen, wo plötzlich also zwei Menschen, die vor dem Schaufenster entlang gehen, sozusagen einen Spiegelkrebs formen oder ich weiß nicht, um es jetzt mal musiktheoretisch in den Worten einer Fuge auszudrücken, aber ob dann sozusagen in dem Ereignissen, die einen umgeben, plötzlich so eine verborgene Musikalität zutage treten soll oder so.
Ich würde auf den Teil deiner Frage gehen, der da Wahrnehmung heißt. Ich kann für Manos Tangaris nicht sprechen und ich kann auch leider seinen Musikbegriff nicht erklären. Vielleicht sollte er das lieber selbst tun, aber ich wage zu vermuten, dass es um die Wahrnehmung von diesem Ganzen geht.
Ich muss das jetzt sagen, weil ich jetzt ja gerade im John Cage-Haus bin, aber ich glaube, diese Vorstellung, dass jetzt eben Alltag auch Musik ist oder diese Grenzen, das ist ja wirklich in der neuen Musik eine sehr, sehr alte Idee. Und ich glaube, da hat wahrscheinlich auch jede komponierende Person irgendwie andere Grenzen. Deswegen sehe ich das schon auch so, dass, also ich kann verstehen, wenn er sagt, das ist für ihn alles das Material.
Also ich würde jetzt gerne nochmal auf diese Verknüpfungsform kommen. Also weil wenn wir so verschiedene Elemente haben und wir haben festgestellt, da passiert hier und da was und dann gibt es noch verschiedene Stationen vielleicht. Was gibt es für ein Kriterium, was zur Verfügung steht, um all das miteinander zu verbinden und daraus eine Sache zu machen?
Also ich würde sagen, in diesem Fall ist schon die Zeitlichkeit, weil wahrscheinlich gibt es den Beginn der Performance, wo dem Publikum gesagt wurde, da müsst ihr da sein, und es gibt ein ungefähres Ende. Und deswegen würde ich schon sagen, die Zeitlichkeit oder der zeitliche Rahmen setzt da sehr viel für das Stück.
Ja.
Ich finde den Begriff Rahmen auch ganz entscheidend, wenn wir beim Zangaris sind. Und ja, der hängt mit der Wahrnehmung wahrscheinlich zusammen. Also, wohin gucke ich oder höre ich?
Werden wir im Zuge dieser Aufführung von Zangaris nicht eigentlich auf uns selber zurückgeworfen? Es ist nicht nur eine Wahrnehmung von performativen Prozessen, da wird ja permanent performt, sondern wir nehmen ja auch noch wahr, und diese Wahrnehmung ist ein performativer Prozess.
Mit der Aufführung, dass jemand was macht und ein anderer guckt zu, ist eine Rumpfdefinition, oder zumindest würde ich noch mal hinzufügen, dieses auch für die Theaterwissenschaft, wenn wir da sind, sehr zentrale Konzept oder die Idee des als ob. Also man tut so, führ dich nicht so auf und so. Und da hast du total recht, dass durch dieses Setup, was Manos Tsangaris ja auch immer mit so ganz durchsichtigen Apparaturen baut eigentlich, also da laufen Schnüre oder da pendeln die berühmten Taschenlampen und so weiter. Dieses als ob überführt er sich selbst und vor allem uns eben. Also wir geraten dort in diese Apparatur und entdecken, dass wir selber auch spielen die ganze Zeit sozusagen. Und das ist eine sehr schöne Sache und eine sehr schöne Beobachtung der selbstbeobachtenden Beobachtung.
Bleiben wir vielleicht doch ganz kurz bei diesem als ob, weil das hast du ja sicherlich auf der Bühne, Hanna, relativ häufig, ne? Dass gerade in so performativeren Sachen du dir überlegen musst, was stelle ich denn jetzt dar? Wie wichtig ist es für dich als eine Person, die viel auf der Bühne steht, in der Vorbereitung zu sagen, ich bin authentisch? Oder was heißt das für dich, auf der Bühne authentisch zu sein? Wenn jemand von dir jetzt erwarten würde, sei doch bitte mal authentisch auf der Bühne. Was heißt das denn dann?
Ich glaube, ich würde das dann immer so interpretieren, dass es im Rahmen des Stücks so authentisch ist wie möglich. Also wenn mir zum Beispiel jemand sagt, ich möchte, dass du dich auf der Bühne in Luftpolsterfolie einwickelst und dabei singst und das soll so aussehen, als würdest du das jeden Tag machen, dann versuche ich das natürlich auch so zu machen. Und ich übe das dann natürlich genau, wie ich alles andere auch übe, aber es ist dann eher authentisch in der Rolle, die ich verkörpere und nicht authentisch ich als Interpretin.
Also dieses Ich hat in Authentizität eigentlich gar nicht viel zu suchen. Ich würde gar behaupten, je weniger du ich bist, desto authentischer wirst du. Und das heißt eigentlich, dass du dich als Teil der verschiedenen Faktoren in deiner Umgebung begreifst oder zumindest mit ihnen interagierst. Und je besser das funktioniert, desto natürlicher scheint es sozusagen.
Ich habe euch drei Beispiele mitgebracht. Karl, vielleicht kannst du einmal vorlesen. Standbild mit Randexistenzen. Das war ein Stück aus dem Jahr 2004 von Björn Auftrag und Stefanie Loray. Und wir hören jetzt, worum es da drin ging.
Konzept der Inszenierung ist, Menschen per Zeitungsinserat zu suchen, die gern etwas auf der Bühne sagen möchten und ihnen eine Minute Bühnenzeit zur Verfügung zu stellen. Diese Minute kann beliebig genutzt werden. Voraussetzung ist, dass jeder seine eigene Stehlampe mitbringt. Nach und nach entsteht auf der Bühne ein Gruppenbild aus den 35 vorher ausgewählten Akteuren. Aus dem Nebeneinander der verschiedenen Ansprachen entsteht ein Kaleidoskop persönlicher Bekenntnisse, Geschichten, Anekdoten oder engagierter Ansprachen, das die Individualität der einzelnen Selbstdarsteller unterstreicht.
So, wenn wir dieses Theaterstück sehen würden, kann man ja schon davon ausgehen, dass man den Leuten abnimmt, dass sie authentisch sind. Wenn da jemand mit seiner eigenen IKEA-Lampe steht und sagt, Mensch, im Leben läuft es gerade nicht so gut, dann wirkt das auf uns erstmal recht authentisch, würde ich mal behaupten, ne? So. Und das bedeutet, ich lege das Konstrukt ja auch offen. Also das Theaterstück funktioniert, dass allen in diesem Saal klar ist, das ist so. Also die Konstruktion ist klar. Alle sind sich darüber einig, in welcher Rahmen ist hier gegeben. Und allen ist klar, da sitzen sozusagen echte Menschen in Anführungszeichen oder stehen und erzählen ihre Story. Und das ist dann besonders authentisch. Da könnte man jetzt anknüpfen an, in welchem Rahmen ist das nicht authentisch, wenn Leute genau das Gleiche machen würden, zum Beispiel auf, weiß ich nicht, auf Social Media.
Ich finde, bei Social Media fehlt hier die Vielheit. Und in diesem Text, der davor oder danach geschrieben ist, ist das ja eigentlich als entscheidendes Kriterium fast hervorgestellt, dass der Einzelne nur einzeln sein kann, weil neben ihm noch ganz viele andere Einzelne auch einzeln sind. Und bei Social Media bleibt der oder die mir dort etwas sagt für eine Minute, bleibt einzeln, ja, obwohl ich meine auf der Website als solche eigentlich nicht.
Ja, es ist tricky, ja.
Ich habe das Gefühl, Social Media ist aber so ein bisschen das Paradebeispiel, weil wir auch alle wissen, das, was auf Social Media passiert, ist nicht immer die Realität. Leute zeigen die besten Ausschnitte ihres Lebens, aber ich glaube, es ist halt was anderes, weil meistens wird es mit der Realität verglichen. Aber ich glaube jetzt von so einer Performance zu Social Media würde ich vielleicht erstmal gar nicht so einen großen Unterschied an, wie authentisch das jetzt ist.
Super Vorlage. Kommen wir nämlich zu Punkt 2. Welche Effekte brauche ich, um meine Authentizität unter Beweis zu stellen? Nämlich die Frage ist, welche Rollen werden gespielt und wie wird eigentlich in gesellschaftlichen, also in gesamtgesellschaftlichen Inszenierungsformen Wahrheit hergestellt? Ein Beispiel davon ist das Rimini-Protokoll. Und ihr dürft mal gerne auf den nächsten Trailer klicken. Das ist jetzt schon relativ alt. Rimini-Protokoll hat aber noch sehr viel mehr von diesen Formaten, die ganz gut funktionieren. Man sieht da drin einen Saal mit lauter Leuten, die so eine Art Sitzung haben. Und da werden politische Reden geschwungen. Und es ist wie in so einer normalen Bundestagsdebatte. Also es gibt Leute, die schreiben mit. Und dann gibt es eine Sitzungsleitung. Und irgendwann sieht man aber so einen Fernseher, wo man damals Gerhard Schröder sieht, wie er auf der Bank sitzt und auch noch was, sich auch noch zu Wort meldet. Dieses Projekt von Rimini-Protokoll heißt Deutschland 2 in Klammern Theater und ist eine Live-Kopie einer kompletten Bundestagsdebatte aus Berlin mit 237 Menschen. Die im Grunde, also das Verhältnis ist umgedreht. Also das heißt, Wähler und Wählerinnen tun hier so, als wären sie PolitikerInnen und übersetzen praktisch so simultan, sprechen sie diese Reden von den PolitikerInnen nach. So. Und das habe ich als Beispiel genommen, weil hier ja klar wird, okay, wie wird in unserer Gesellschaft versucht, Wahrheit herzustellen, gesamtgesellschaftlich? Also da debattieren in diesem Bundestag ganz viele und versuchen rauszufinden, okay, was ist das Richtige und wir streiten uns jetzt darüber, was stimmt hier eigentlich, was ist gerecht, was ist die Wahrheit und so weiter. So, und das Ganze ist ja inszeniert, es hat einen Rahmen, ne? Also das sind wir uns, glaube ich, klar, oder? Also das ist allein der Raum, den kann man besuchen, das wird alles orchestriert und das ist ja eine Kunstform, die gibt es seit der Antike, was da passiert, so. So. Und das wäre so eine Sache von, da wird mit bestimmten Effekten auf jeden Fall konstruiert, dass das, was ich da sage, oder das, was auch eine Gesellschaft behauptet, zu sagen, das ist authentisch, dass das gerade bröckelt, spricht nicht für unsere Demokratie.
Ich wollte
Aber ich
auch gerade
würde doch
sagen.
sagen, es ist ein Versuch, Wahrheit herzustellen über das System, auf das wir uns im Grunde geeinigt haben.
Habt ihr schon mal von der Serie Jury Duty gehört?
Ja,
Ja?
bisschen. Geht so, nee.
Es gibt eine Serie, also in Amerika gibt es ja dieses System, dass eben Personen sich zur Jury Duty anmelden können, also in so einem Gerichtsprozess als VertreterInnen des Volkes quasi dabei sein können. Es gibt eine Serie, da sind quasi alle Leute Schauspieler, außer eine Person, der wurde vorher nicht gesagt, dass das eine Serie ist, sondern er denkt, er ist wirklich in einem Gerichtsprozess. Und da wird wirklich über mehrere Folgen quasi alles gegen ihn eigentlich ausgespielt. Also es wird in die Absurdität geführt, aber er denkt wirklich bis zum Ende. Er ist in einem echten Gerichtsprozess. Und ich würde jetzt einfach nur mal anführen, dass das vielleicht so eine extreme Version von dem Beispiel ist, weil man befindet sich auch in so einem Kontext, wo man eigentlich das Gefühl hat, das muss doch echt sein oder das ist so ein Bereich, wo man vielleicht auch sonst einen krassen Respekt einfach vorhat. Und ich glaube, das verändert natürlich dann auch unseren Rahmen. Also genau, was der Rahmen darstellen soll oder wie das gesellschaftlich sowieso konzipiert wird.
Ich schiebe noch eben meine dritte Strategie rein. Die wäre nämlich, dass man diese Selbstinszenierung gekonnt scheitern lässt. Also, dass man aus der Rolle fällt und dadurch klar macht, okay, was ist hier eigentlich authentisch? Also, das hast du ja vorhin schon ganz am Anfang gesagt, Karl.
Führ dich nicht so auf.
Führ dich nicht so auf. Genau. Also so dieses, wann habe ich eine Rolle und wann nicht, damit kann man natürlich auch spielen. Ich weiß nicht, ob ihr Forced Entertainment kennt. Das ist eine Theatergruppe aus Sheffield, aus Großbritannien. Und das konkrete Beispiel, was ich hier ausgesucht hatte, ist Out of Order. Das ist ein ganz kleiner Trailer, den kann man sich zwischendurch gerne mal angucken. Ich setze euch den Link in die Shownotes. Und was passiert? Wir sehen eine Bühne mit Clowns. Und die Clowns laufen im Kreis und zwar, ich glaube, über 60 Minuten. Ich weiß nicht, vielleicht sind es sogar 90 Minuten. Also die Gruppe heißt auch nicht umsonst Forced Entertainment. Aber es wird immer klarer, dass wenn diese Clowns, es ist anfangs lustig und irgendwie immer noch lustig und immer noch lustig und irgendwann wird so klar, das, was hier dargestellt wird, das sind eigentlich wir. Also man kriegt so einen Spiegel vorgehalten und merkt, okay, irgendwas läuft hier schief. Wir rennen im Kreis und rennen im Kreis und irgendwann können die auch nicht mehr. Also die Truppe, die ist dafür bekannt, dass sie auch so an die Grenzen geht von körperlicher Erschöpfung. Und irgendwann kriechen die nur noch auf dem Boden und versuchen immer noch weiter zu arbeiten und zu arbeiten. Bleiben wir vielleicht an dem einen Punkt, den wir gerade hatten, nämlich ja diese Inszenierungsform. Und da würde ich gerne jetzt den Rückgriff nochmal auf unser überhaupt Musiktheater machen und ein anderes Beispiel anbringen aus dem zeitgenössischen Musiktheater, nämlich Hannes Seidel und Daniel Kötter, die auch sehr unterschiedliche Musiktheater machen. Und Hannes Seidel ist Komponist und Daniel Kötter ist Filmograf, sagt man das so, Filmemacher. Und die beiden arbeiten relativ häufig zusammen und haben eine Reihe gemacht, die heißt Ökonomie des Handelns. Und die besteht aus mehreren Teilen, nämlich aus den Teilen Kredit von 2013, Recht von 2015 und Liebe von 2016. Und was passiert bei Kredit?
Der erste Teil unserer Trilogie Ökonomien des Handelns ist Kredit von der Erwartbarkeit zukünftiger Gegenwarten. Es gibt auf der Bühne einen Stummfilm und fünf Musiker und einen Chor. Und diese fünf Musiker, beziehungsweise drei Musiker und zwei Sprecher, vertonen diesen Film.
Ich fand interessant in dem Kontext eigentlich, dass es, wie heißen diese Artists, die quasi Mickey Mousing machen? Da gibt es, glaube ich, irgendein Wort auch für. Aber also ich finde dieses in dem Zusammenhang, in dem Thema, wo wir gerade drüber reden, diese Verdopplung ist interessant, weil das ist auch so ein bisschen vielleicht eine Strategie, dass man was spiegelt und aber das nicht ganz übereinstimmt oder. in dem Versuch, es übereinstimmend zu machen, dann doch irgendwas dazwischen, eben was nicht das Gleiche ist, auftaucht oder solche Dinge. Also das fand ich musikalisch interessant an diesem Konzept, dass es um eine Vertonung eigentlich geht und darin ja in diesem total theoretischen und dokumentarischen Ansatz plötzlich so eine unzureichende Ebene reinkommt. Also es kann nicht gezeigt werden, sondern wir müssen es irgendwie so tun, als ob das so klingt, damit man es versteht sozusagen. Also es ist immer so ein Spalt dazwischen, der extrem anregend ist.
Ich würde dem Projekt auch total hoch anrechnen, dass sie so eine lange Recherche gemacht haben, weil ich leider doch häufig das Gefühl habe, dass eher so im Nachhinein dann auch so Stücken manchmal noch so eine thematische Relevanz zugeschrieben wird, obwohl man so das Gefühl hat, es ist irgendwie viel Halbwissen dabei. Also es hat sich für mich in Teilen schon fast angefühlt wie so ein künstlerisch forschendes Projekt.
Wir sehen hier, wie dargestellt wird, auf was man sich gesellschaftlich geeinigt hat. Ich komme nochmal auf diese Inszenierungen zurück. Also wir leben im Kapitalismus und die Welt hat sich darauf geeinigt zu sagen, okay, wir haben ein Finanzsystem und das ist ein System in sich und da glauben wir dran. Mit allen Gefahren und Größen und Nichtgrößen, die es gibt. Und in diesem System bewegen sich die beiden und machen einen Film und begleiten dann so Banker bei der Arbeit und auf dem Weg zur Arbeit und auch nicht. Und dann kommt diese zweite Ebene dazu, wo ich dir komplett zustimmen muss. Auch so verstehe ich dieses Diktum, sage ich mal, was ich vorhin angeführt habe, nämlich Wahrnehmung als performativer Prozess. Also wir nehmen das beim Schauen, vielleicht auch in der Aufführung wahr, da ist ein Stummfilm und da wird was vertont. Und dann hört man ja auch, dass den Bankern sozusagen was eingesprochen wird, was die gar nicht sagen. Oder was irgendein anderer Banker gesagt hat, der aber nicht gerade im Bild zu sehen ist. Und dadurch merken wir ja, okay, wir nehmen gerade was wahr, was aber irgendwie nicht so stimmt. Und diese kleine Differenz ist, glaube ich, das, was das Ganze so interessant macht. Und was ist denn dann der Inhalt dieser Arbeit von Hannes Seidel und Daniel Kötter?
Was ist das Gegenteil oder der andere Teil der Spitze des Eisbergs? Der Fuß, der Bauch, der Unterkörper des Eisbergs. Also sozusagen so ein bisschen durch diesen Spalt, der unbesetzt ist oder der sozusagen bedeutungslos ist oder wo Bedeutung nicht fließt, zeigen, wie viel wir eigentlich die ganze Zeit glauben, ohne darüber nachzudenken. Also, dass auch diese Banker und überhaupt, dass das alles nur funktioniert, weil Dinge am Werk sind, über die wir nicht nachdenken. Also für mich kommt da so ein bisschen, weil es ist ein Raum, der bedeutet, weil er nicht bedeutet, sozusagen, durch diesen Spalt. Und deswegen habe ich das Gefühl, da kommt so eine Art Hintergrundrauschen der Gesellschaft, versuchen sie zum Vorschein zu bringen. Also irgendwie plötzlich sieht man in den Maschinenraum oder so.
Ich fand es eigentlich ganz spannend, was du gerade gesagt hast, Hanna. Und zwar, dass dann ja einem Banker eine Aussage zugeschrieben wird, die er vielleicht gar nicht getätigt hat. Und dann gibt es irgendwie noch eine schaustellende Person, es wird so ein bisschen verschoben. Und vielleicht kommt da genau auch unser Verständnis von was authentisch ist wieder zum Vorschein, weil wir können uns halt vorstellen, dass jede Person, die wir da sehen, auch jede Aussage getätigt hat. Also vielleicht auch, weil dann doch die Kulturszene sehr weit entfernt ist manchmal von so dieser Finanzszene. Man hat natürlich auch so Bilder, die da einfach bestätigt werden. Vielleicht auch bestimmte Klischees.
Auf mehreren Ebenen findet hier auch Performativität im Grunde auch statt. Da finden performative Prozesse im Film statt und werden unterbrochen durch die Klangebene, die unten drunter gelegt wird. Das wäre für mich das sehr musiktheatrale Moment in dem Fall, weil das sehr auf Inszenierung geht. Also da wird das sehr klar. Ich fand es auch, nachdem ich das Beispiel gesehen habe, nochmal gut, sozusagen den Blick zurückzuwenden zu Manos Tsangaras, um zu merken, okay, was ist denn das Moment, wo wir zu deiner Musikfrage im Grunde kommen, ne? Aber gleichzeitig sind auch noch andere performative Prozesse drin, nämlich so auch so gesellschaftliche. Also alle performen sozusagen, es ist ganz normal, dass dies oder jenes passiert. Und man denkt aber irgendwie gar nicht drüber nach. Und sie durch diesen Film, glaube ich, versuchen sie schon so einen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, okay, nehmt doch vielleicht mal kurz wahr, was hier überhaupt passiert, welche Narration wir die ganze Zeit verfolgen, ohne dass wir drüber nachdenken. Und das ist ja auch eine Narration, die permanent performt wird. Und das ist sozusagen in dem Stück runtergebrochen. Das ist jetzt so meine Interpretation. Ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen folgen.
Ja, also das hängt, ich will auch nicht zu sehr drauf rumreiten, weil es ist ein, man kann da sehr gut drauf rumreiten, aber dieses Als-ob hat einfach ungeheure Kraft, denn man, also es, das bezeichnet eigentlich den Vorgang, also indem man so tut, etwas zu sein, was man nicht ist, tut man es schon, also ist man etwas, aber ist sich dessen bewusst, dass man es so tut. Und deswegen hat, also ist das sozusagen, man könnte es auf die Kunst überhaupt übertragen oder also auf die Performen, auf die darstellenden Künste und die Musik, dass dort etwas passiert, was eben genau sozusagen ein bisschen den Schleier lüftet von all diesen Abläufen, die sonst viel zu oft als wirklich real gedeutet werden. Und ja, sagt, selbst das Reale ist gar nicht real, sozusagen. Diese Beispiele, die du genannt hast, versuchen das auf verschiedene Weise, glaube ich, zu erreichen, dass man diesen Moment des Staunens hat eigentlich. Ach so, so kann man das auch sehen. Oder ach so, ich fühle mich total komisch. Oder irgendwie diesen kurzen Moment des Stutzens und Staunens zu haben und diese Reflexion einfach einzubauen. Ja.
Ich habe auch schon ähnliche Projekte gesehen, wo dann aber zum Beispiel irgendwie der Film eher zuerst alleine stand und dann irgendwann im Nachhinein kam dann die Musik dazu. Und das finde ich da eigentlich spannend, weil obwohl es ja, sagen wir, unauthentisch wäre, dass jetzt in diesem Film diese Musik quasi live spielt, finde ich, das Setting ist so gut gesetzt, dass da die Musik dann irgendwie so inhärent wird zu dem Storytelling. Und ich finde, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, wenn man über dieses Thema auch spricht.
Wahrscheinlich wird man sowohl Manos Zangaris als auch Seidel und Kötter nicht gerecht, wenn man die beiden zu sehr miteinander vergleicht, weil das auch nochmal sehr unterschiedliche Sachen sind. Aber ich finde, man merkt, dass die zwar auf sehr unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Elementen versuchen, genau dieses Bewusstsein herzustellen, also dieses sich, diesen Moment von sich bewusst werden. Und bei Seidel ist das auch tatsächlich durch diese Bühnenebene, weil wir haben bei Seidel ja immer noch so eine Bühnenebene, ne? Es gibt einen Film und dann gibt es so die Bühnenebene und als Publikum ist man da. Bei Manos Zangaris hat man sozusagen gar nicht erst die Ruhe. Man wird da so mittendrin reingeworfen. Und deswegen würde ich zu unseren Schlussplädoyers eigentlich kommen wollen und nochmal die Anfangsfrage stellen wollen, wer performt denn hier eigentlich für wen?
Also wenn ich jetzt hier so aus dem Ärmel an diese Frage denke, dann finde ich, das Lustige ist, dass ja alle für alle performen. Und das ist so ein bisschen der Moment, den wir vielleicht beim letzten Beispiel mit Hannes Seidels Stück und der andere, um ihn auch zu nennen, Daniel Kötter, was ich schon so ein bisschen angedeutet habe, dass die Katze sich in den Schwanz beißt und plötzlich auf der Bühne oder durch eine Organisation von Ereignissen oder von Klängen oder von Handlungen, das sichtbar wird, dass eigentlich dieses Spiel von Performance, dieses Spiel von wir spielen für irgendjemanden, nie aufhört. Und dann kommt man an einen Punkt, wo man erstmal ratlos ist, weil man überhaupt gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Und ich glaube, das ist so der Punkt eigentlich, wo Kunst anfängt. oder zumindest hin will vielleicht. Oder ja, wo man dann auch gar nicht mehr so viel sagen kann.
Total, ich finde alle für alle ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort. Ich würde das jetzt vielleicht aber auch noch auf so eine soziale Ebene vielleicht heben, weil ich habe jetzt auch viel Diskurs vor allem im Internet mitbekommen darüber, was sollte man zum Konzert anziehen. Also das Gürzenich-Orchester hat auch vor kurzem ein Video darüber hochgeladen, wo dann quasi Konzertoutfits bewertet wurden. Und ganz oft liest man dann in den Kommentaren auch, ja, man sollte sich als KonzertgängerIn irgendwie besonders schick machen, weil das ist eine Form von Respekt gegenüber den MusikerInnen. Was ich total problematisch finde persönlich, aber ich finde, darin merkt man ja, egal ob es über performativ inszeniert ist oder nicht, alle performen eigentlich für alle. Und auch wenn man ins Konzert geht, ist das ja nicht nur, weil einem das Spaß macht, also bei den meisten würde ich sagen nicht, sondern auch, weil es auch so eine gewisse Art von Sehen und Gesehen werden ist. Deswegen finde ich es eigentlich spannend, dass man aus diesem performativen Diskurs, glaube ich, auch auf den sozialen Diskurs dann wieder Rückschlüsse ziehen kann. Also das, was eigentlich sowieso passiert, wird in diesen performativen Kontexten eigentlich nur noch stärker hervorgeholt.
Mich hat an der ganzen Sache tatsächlich interessiert, diese Ambivalenz, die drinsteckt. Man kann ja als Komponist, Komponistin, als Künstlerin schon auch noch entscheiden, wie sehr nehme ich dieses Moment von, ich hebe die Authentizität auf, oder man spielt so ein bisschen damit. Man kann auch tatsächlich selber auch als Publikum, als Zuhörerin, Zuschauerin entscheiden, nehme ich das jetzt einfach nur wahr oder nehme ich mich selber auch noch wahr? Also das ist ja auch, das sind so ganz viele, wie du immer gesagt hast, Hannah, das sind so Nuancen, mit denen man spielen kann. Und das finde ich, das birgt unheimlich viel Spaß, weil man sehr viel machen kann. Für mich war das jetzt aber auch tatsächlich eigentlich am Ende ein Beitrag zu politischer Kunst, weil wenn man ja so diese altbekannte Frage nach Relevanz stellt, ist ja eigentlich, haben wir heute das Potenzial von Kunst und vor allem aber auch von neuer Musik oder von Musiktheater ziemlich deutlich gemacht. Also wir haben gesehen, wie man das Publikum dazu kriegt, nachzudenken oder einen Moment zu erleben, zu sagen, huch, irgendwas ist anders, als wenn ich nicht gekommen wäre. Und das kann man politisch nutzen oder das kann man jetzt auch weniger politisch nutzen, aber auf jeden Fall kann man das nutzen und kann auch unheimlich viel Bedeutung damit gewinnen. Ja, ich würde sagen, wir haben das Thema noch nicht umfassend, aber dennoch erstmal eingehend besprochen und erfasst. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter zu unserem Hörtipp von Duoni.
Hallo, hier ist Duoni Liu. Mein Tipp des Monats ist die Buchreihe Digitale Bildkulturen aus dem Wagenbach Verlag. Und die Bücher sind von unterschiedlichen Autorinnen geschrieben und haben Themen wie Social Media, Filter, Memes oder Selfies. Und die sind sehr gut anschaulich und super lustig und spannend erklärt. Wenn ihr mehr über mich oder meine Arbeit erfahren wollt, schaut auf meine Webseite doni-leo.de und auf Instagram leodoni. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Viel Spaß! Tschüss!
Und jetzt kommen wir, wie zu Anfang schon erwähnt, zu meiner Lieblingskategorie, und zwar unserem Türöffner des Monats. Und heute möchte ich euch gerne was empfehlen, was hoffentlich auch schon viele von euch kennen, und zwar die Workshop-Sektion von Field Notes Berlin. Die haben jetzt im Oktober wieder super spannende Angebote, unter anderem in die Einführung in die öffentliche Projektförderung. Und was ich besonders gut finde, ist, dass alle Workshops immer auf Deutsch und auf Englisch angeboten werden. Also die finden immer zweimal statt. Zudem findet im November auch noch ein Workshop über die Finanzierungsplanung statt. Also eine große Empfehlung, und mehr findet ihr unter field-notes.berlin.
Ja, und damit war es das wieder mit der heutigen Folge. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir freuen uns über Feedback. Ich bedanke mich sehr herzlich für eure Diskussion, eure Ideen und Gedanken. Und natürlich auch bei allen, die uns zugehört haben, vielleicht auch sogar bis ans Ende gekommen sind. Schreibt uns gerne eure Gedanken auf allen möglichen Wegen, die ihr so finden könnt. Und ich möchte mich abschließend noch bedanken bei der Ernst von Siemens Musikstiftung, die uns durch die Anschubfinanzierung von Musiktexte Online auch für diesen Podcast geholfen hat, das Ganze aus der Taufe zu heben.
Und wie immer noch ein kleiner Disclaimer. Wir wollen natürlich, dass dieser Podcast für möglichst viele Menschen zugänglich ist. Deswegen gilt wie immer, bitte schaut in den Shownotes vorbei für weitere Informationen und hört den Podcast in eurem eigenen Tempo an. Spult so viel zurück, wie ihr möchtet, und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.